Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Polykompakt Podcasts. Wir, das sind aber ich, der Jonas, und mir virtuell gegenüber der Lennart.
Hi.
Ja, Lennart, wieder viel passiert und nach der letzten oder seit der letzten Folge ist auch endlich fix das Halbfinale des DFB-Pokals.
Ja, bin sehr gespannt auf Halbfinale. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gab, mit 3 von 4 Nicht-Bundesligisten.
Nein, gab es noch nie.
Noch nie.
Noch nie.
Interessant. Ja, und vor allem, dass du auch noch einen Drittligisten dabei hast, der jetzt zum zweiten Mal in 5 Jahren im Halbfinale steht. Und dann auch noch ein Heimspiel müssen sie ja jetzt haben, gegen Kaiserslautern hat.
Ja.
Wird sehr, sehr interessant.
Und ich glaube, man darf auch dazu sagen, dass der FC Saarbrücken auch lange Zeit ja auch im Abstiegskampf war der dritten Liga, wenn ich mich nicht recht entsinne. Jetzt sind sie 9. Da sind sie jetzt ein bisschen weg von gekommen, aber zu der Zeit, wo sie dann halt gegen die Bayern und so gespielt haben, waren sie, glaube ich, schon relativ weit unten, meine ich.
Ja.
Überraschend, darf man ja, auf jeden Fall sagen.
Das finde ich ja das Krasseste bei Saarbrücken. Das ist, weil meistens sind ja solche Außenseitergeschichten, dann haben extrem viel mit Losglück zu tun. Aber Saarbrücken hat jetzt Bayern, Frankfurt und Gladbach geschlagen.
Ja.
Das kann sich sehen lassen.
Der ersten Runde noch den KSC als Zweitligisten, als ambitionierten Zweitligisten, wo wir ja am Anfang der Saison drüber gesprochen haben, steigen die nicht eigentlich sogar auf.
Ja.
Und jetzt hast du eigentlich, ja, sehr namhafte Clubs der letzten Jahre, also mit Frankfurt und Bayern wahrscheinlich 2 der international erfolgreichsten Clubs der letzten Jahre rausgenommen.
Ja.
Und mit Gladbach eigentlich ein Club, der international Ambitionen haben kann und darf in der Bundesliga.
Ja.
Ich muss sagen, also spielerisch war es von Gladbach, glaube ich, gestern auch recht wenig. Also wenn man sich so ein bisschen die Stimmen anschaut von Roland Wirkus und so und auch von den Spielern jetzt im Nachhinein, dann ist, glaube ich, ganz klar, dass man mit der Einstellung, mit der man in dieses Spiel gegangen ist, nicht so ganz zufrieden war. Aber, das darf man, glaube ich, auch sagen, ich finde, der Platz ist einfach auch brutal schlecht.
Also ich glaube, es wurde auch während des Spiels dann immer schlimmer. Als ich die Highlights gesehen habe, dann so kurz vor Schluss, da gab es wirklich Szenen, wo der Ball dann liegen bleibt quasi.
Ja.
Also schon, sie mussten das jetzt wahrscheinlich gestern spielen, aber es war auch absolut grenzwertig, fand ich.
Also ich habe auch erst in der 80. oder so eingeschaltet, also auch so komplett, also ich wusste, dass es zur Halbzeit 1-1 stand und habe dann so gedacht, okay, komm, jetzt müsste es irgendwie so 85. oder 80. sein, schaltest du mal rein. Wusste aber nicht, wie das Ergebnis ist und dachte so, okay, krass, immer noch 1-1, schlagen sich eigentlich echt gut. Und ja, dann hat er sich ja eigentlich so gehalten bis zum Schluss. Und ich muss sagen, ich war schockiert. Wie gesagt, zur Leistung selbst kann ich gar nicht viel sagen, weil Gladbach eigentlich die ganze Zeit vorne war und es an sich eigentlich nur Standfußball auch gewesen ist von beiden Mannschaften, weil du auch gar nicht viel machen wolltest. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da wollte der Gladbacher Torwart den Ball abrollen. Ja, der blieb dann direkt liegen und der Torwart musste irgendwie hinterher rennen und den Ball sofort wegkicken, damit es überhaupt weitergeht, damit auch kein Saarbrücker irgendwie auf die Idee kommt, da dazwischen zu rennen. Und das ist schon grob fahrlässig eigentlich. Also ich verstehe aber auch nicht, ich kann mich an kein Spiel in Saarbrücken erinnern, diese Pokalsaison, weil auch bei den Bayern zum Beispiel musste das Spiel ja schon verlegt werden.
Ja.
Und ich verstehe nicht, warum du dann nicht sagst, okay, sorry, also wir haben es jetzt probiert, also als DFB sagst, wir haben es jetzt probiert, ihr müsst dieses Spiel jetzt woanders austragen. Und ich glaube, fürs Halbfinale musst du das eigentlich machen. Und sagen, ey, sorry, aber wir müssten das jetzt tauschen, weil es anders keinen Sinn mehr macht.
Ja, was ich halt komisch finde, ist, wie regelmäßig in Saarbrücken so schlechtes Wetter, also klar ist der Platz nicht gut, aber wie kann dann da so regelmäßig Sturmverhältnisse sein?
Es regnet eigentlich nur.
Ja, immer wenn ich Szenen aus Saarbrücken sehe, ist strömender Regen.
Ja. Ja, es ist krass. Es ist geil, eigentlich. Und ich verstehe, also ja, wie gesagt, ich kann es nicht verstehen, warum man das dann noch so eingeht an sich. Weil das Risiko wäre mir viel zu groß, dass da wieder irgendwie Leute kommen und sich da hinsetzen und ja, ist ja auch Schwachsinn.
Ja, ich frage mich halt, wenn die Situation jetzt noch ein bisschen schlechter gewesen wäre, ob sie dann gestern das nochmal verlegt hätten. Weil es dann schon schwierig ist, das zu bringen, glaube ich, dann nochmal alle
Ja,
anreisen zu lassen und nochmal es zu verschieben. Also ich glaube,
sehr
es,
schwer.
ja, also ich glaube, was ich mich frage, wenn das jetzt gestern der erste Termin gewesen wäre, ob sie dann gespielt hätten unter den Bedingungen.
Glaube ich nicht.
Ja,
Also
wahrscheinlich
ich habe
nicht.
auch gesagt, sie mussten dieses Spiel jetzt spielen. Also
Ja.
ich glaube gar nicht, weil da jetzt ein ganz großer Druck jetzt da war, weil gespielt wird jetzt auch erst am 2., 3. April. Das heißt, du hättest theoretisch nächste Woche nochmal. Ah nee, Quatsch, nächste Woche ist Länderspielpause. Nee, stopp, sie mussten jetzt spielen.
Ja, naja, vor allem auch wegen den Ticketverkäufen
Ja.
und weil ja dann nicht klar war, ob in Kaiserslautern gespielt wird oder nicht.
Ja, gut. Müssen jetzt spielen. Ja.
Ja.
Ja, Halbfinale, Kaiserslautern gegen Saarbrücken, beziehungsweise Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Ich persönlich hoffe wirklich, dass man mit dem D, also dass der DFB und das Kaiserslautern und Saarbrücken sich da hinsetzen und sagen, ey, es macht schon Sinn, also auch rein von dieser geografischen Nähe. Macht den Auswärtsblock ein bisschen größer, damit alle Saarbrücker mitkommen können. Von mir aus gibt denen diese komplette, ne, Gegengerade. So
Ja.
kann man ja machen, aber die Ticketverkäufe sind noch für beide viel attraktiver auf dem Betze als in Saarbrücken.
Ja, Ticketverkäufe zwar wahrscheinlich schon,
Wobei die
aber ich.
Platzverhältnisse dir wahrscheinlich wieder in die Karten spielen können.
Ja, genau. Und ich glaube, der Heimvorteil ist für Saarbrücken einfach so enorm. Und alleine finanziell lohnt, würde sich ein Finaleinzug für einen Verein wie Saarbrücken, das würde so viel Geld für die sein. Ich glaube, es sind 5 Millionen oder so für einen Finaleinzug, was für einen Verein wie Saarbrücken ja absurd viel Geld ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, also ich glaube, Saarbrücken wird mit aller Kraft versuchen, in ihrem Stadion zu spielen.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also, ja. Ist halt die Frage, also jetzt gut zum Finale hast du ja schon noch ein bisschen Zeit, sage ich mal. Du könntest es dann 2 Wochen später wieder probieren, also Mitte April dann, weil du hast ja mit beiden Mannschaften an sich keine Not. Ist halt nur die Frage, wie sehr hilft es beiden Mannschaften? Also gerade
Ja.
jetzt guck mal nach Lautern, wo ja wirklich Abstiegsbedrohung aktuell auf dem Plan steht. Wie sehr hilft das jetzt Kaiserslautern, da jetzt irgendwie Anfang April einmal nach Saarbrücken zu reisen, zu merken, okay, wir spielen nicht, wieder zurückzureisen? Das ist ja auch eine Art von Belastung zumindest.
Ja.
Das andere Halbfinale wäre oder ist Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf.
Ja.
Fortuna Düsseldorf jetzt irgendwie seit 5 Jahren oder so ohne Heimspiel. Jetzt kommst du sogar noch ins Halbfinale und darfst es auch nicht zu Hause spielen.
Ja, ich finde es ja generell Schwachsinn, dass nicht immer das unterklassige Team Heimrecht hat. Das würde für mich deutlich mehr Sinn machen, wenn auch Zweitligisten gegen Bundesligisten immer das Heimrecht hätten. Weil
Okay.
andersrum, also ich finde, so wie das Spiel jetzt ist zum Beispiel, ist es völlig unmöglich, dass Düsseldorf was reißt in Leverkusen. Und andersrum, als wäre es auch sehr, sehr unwahrscheinlich, aber da hätte ich wenigstens noch eine minimale Chance gesehen, aber so überhaupt nicht.
Okay, ja. Der Heimvorteil ist dann schon immer noch mal ein
Ja.
anderes Kaliber, würde ich sagen. Ja, ich finde es. Ja, also ich glaube, bei erster und zweiter Liga ist es okay. Ich glaube, das spreche ich jetzt vielleicht, da gucke ich jetzt mit einer ganz dollen Arbeitsbrille wahrscheinlich durch die ganzen Kram. Aber ich plane ja auch Produktion für Fußball. Und wir sind da auch schon bei vielen Scheißplätzen, muss man sagen, wo du denkst, ah
Ja.
ja, komm, wir fahren zu einem Bundesligisten. Passt. Aber
Ja.
da ist schon viel Dürftiges dabei. Dass sich da keiner freiwillig hinsetzt und sagt, okay, ich plane jetzt eine Produktion für erste Pokalrunde oder jetzt sowas wie Saarbrücken und so. Ne? Du musst ja überlegen, wer da alles hinfährt. Das ist ja nicht nur die
Ja.
Spieler, das sind nicht nur die Fans, das ist ja auch Sportcast, die da mit ihrer kompletten Dings hinfahren. Ich weiß nicht, also ich finde, die Regelung ist, glaube ich, für unterklassige Mannschaften cool. Ich glaube, es macht aber immer nur bis zu einem gewissen Grad Sinn dann auch am Ende, weil wenn du das mal so hörst, erste Pokalrunde, wenn da irgendwie so ein südbadischer oder so ein Regionalvertreter halt irgendwie durchkommt, lass es auch mal, weiß nicht, Bezirksligist oder Landesligist sein, dann sagen die ja immer, also eigentlich das, was reinkommt, geben wir komplett wieder aus und wenn nicht sogar noch mehr.
Ja. Naja, dabei, ich verstehe halt nicht, warum du als Drittligist immer Heimrecht hast. Warum jetzt, also zum Beispiel, jetzt ist ja das perfekte Beispiel, dass Lautern gegen Saarbrücken gedreht wird, aber Leverkusen gegen
Ja,
Düsseldorf nicht. Das
ja,
macht für mich halt wenig Sinn.
ja. Ja, da kann man es auf jeden Fall konstant durchziehen auf der Ebene eigentlich.
Ja.
Ist halt, also ist halt die Frage, ob du das dann den Bundesligisten nicht sogar aktiv dann auch schwerer machst, den Pokal zu gewinnen, ne?
Ja, das ja, aber das würde ich gut finden. Also
Ja.
dann hättest du mehr Außenseiter-Stories noch.
Oder gibt es das nicht auch irgendwie? Ich glaube, in England ist das nicht mit dem FA Cup, glaube ich, so. Wenn du unentschieden
Ja.
spielst, spielst du. Also ist es FA oder ist es Carabao? Irgendeiner ist das ja. Wenn du unentschieden spielst, spielst du das Rückspiel bei der Gastmannschaft.
Ja, ich glaube, das ist FA Cup, aber nur in den ersten paar Runden so.
Okay.
Ja, ich
Aber.
glaube, da wird immer beim unterklassigen Team zuerst gespielt. Und beim Unentschieden wird dann beim höherklassigen Team das Rückspiel gespielt.
Okay. Ja, das Ding ist, Pokal ist halt auch, ne, wenn du da jetzt irgendwie sagen würdest, ab Viertelfinale Best of Three oder sowas, das ist ja gar keine
Ja,
Zeit.
ja.
Also da würdest du ja.
Ja.
Ja. Ja, ist ein also spannendes Halbfinale und ich finde, dieses Halbfinale bringt noch mehr Spannung rein, weil wenn Kaiserslautern, und das ist ja jetzt auch nicht unwahrscheinlich, als Zweit- gegen Drittligist, klar, Saarbrücken wird da jetzt von träumen und die träumen da auch zurecht von und werden es, sage ich jetzt auch ganz ehrlich, aller Voraussicht nach sogar schaffen, ins Finale einzuziehen, was eine Riesenstory wäre dann in dem Moment. Aber wenn Kaiserslautern also reinkommt ins Finale, dann haben wir dasselbe Szenario, was letztes Jahr gewesen wäre, oder was ja doch letztes Jahr gewesen wäre, wenn der VfB ins Finale gekommen wäre,
Stimmt.
weil die spielen. Ich habe hier den Rahmenterminkalender offen. Normalerweise wäre der Relegationsplan am 24. Mai gewesen, also freitags, und 25. Mai ist Finale. Die würden am 22. Mai die Relegation spielen, 25. Mai Pokalfinale, sich von Leverkusen wahrscheinlich komplett die Hucke vollhauen lassen. Und das Relegationsrückspiel wäre am 29. Mai wieder. Also das wäre schon ein unglaublich taffer und interessanter Spielplan.
Das wäre krass. Vor allem, wenn Lautern gewinnt und eventuell Düsseldorf das Wunder schafft und im Finale steht, und Düsseldorf nach oben die Relegation spielt.
Stimmt, Düsseldorf nach oben, die Relegationsspiel.
Ja, wir
Ach,
sind auch nur
krass.
ein
Gar nicht
Punkt weg
dran
vom
gedacht.
HSV.
Ja. Also, ja gut, wär aber auch geil, ne? So, wir haben,
Ja.
wir können, aber ist auch noch mal eine andere englische Woche, ne?
Ja.
Ja, krass. Ja, habe ich gar nicht dran gedacht gehabt. Okay. Aber gut, also ich glaube, Leverkusen wird das schon schaffen.
Ja.
Düsseldorf werden wir vielleicht in diesem Zeitraum dann trotzdem sehen, in Form der Relegation dann halt. Was denkst du? Wie sieht das andere Halbfinale aus? Denkst du, Lautern macht's, Saarbrücken macht's?
Ich würde auf Saarbrücken tippen, einfach weil die so viel Momentum haben, weil die sich auch, wie du schon gesagt hast, voll auf dieses eine Spiel konzentrieren können, weil es bei denen in der Liga um nichts mehr geht. Und weil sie einfach diesen Heimvorteil haben mit den drei gewonnen oder vier gewonnenen Heimspielen jetzt im Pokal,
Ja.
glaube ich, dass sie das ziehen. Und das wäre dann wahrscheinlich für immer und ewig der Drittligist im Pokalfinale.
Ich glaube, Duisburg mit Schalke, das war das Zweitligist letzte Mal, ne?
Ja.
Ja. Ja, also wäre einmalig und wird wahrscheinlich so schnell nicht wieder passieren. Und da sind wir dann auch beim Thema, wird so schnell nicht wieder passieren. Denkst du, es ist eine, also. Nimmt man als Bundesligamannschaft den Pokal nicht ernst, wenn du jetzt siehst, Saarbrücken schmeißt die Bayern raus, schmeißt Gladbach raus, schmeißt Frankfurt raus, also dass da alle drei hinfahren und sagen, ja, also Saarbrücken, die haben da jetzt einmal geschlagen, jetzt sind wir da und jetzt besiegen wir die. Und da musst du ja auch überlegen, Düsseldorf weiter, oder Düsseldorf im Halbfinale, Lautern im Halbfinale, relativ viele Zweitligisten, die hat auch im Viertelfinale gewesen, aber ich glaube, das waren ja nur noch drei Bundesligisten in der letzten Runde eigentlich auch, also im
Ja.
Viertelfinale, wo er dann auch noch Stuttgart gegen Leverkusen spielt, auch noch. Ja, also Unvermögen der Bundesligisten, nimmt man das auf die zu leichte Schulter oder ist dieses, weil gerade bei Gladbach muss man ja sagen, also leichter als dieses Jahr wärst du wahrscheinlich nicht ins
Ja.
Pokalfinale gekommen und leichter als dieses Jahr kannst du dir keinen Titel sichern.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was in Gladbach am meisten schmerzt, gar nicht unbedingt, dass du dieses Spiel verloren hast, aber die Gewissheit zu haben, dass du im Halbfinale gegen Kaiserslautern gespielt hättest, und der Weg ins Finale sowas von da gewesen wäre, und du dann das in Saarbrücken nicht schaffst, ist einfach brutal. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt an Unterschätzen oder sonst was liegt, sondern das sind einfach ganz andere Bedingungen als zum Bundesligaspiel. Wenn du dir den Platz anguckst, die ganze Atmosphäre da, ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwer für die meisten Spieler.
Ja, also wenn du auf solchen Plätzen spielst wie jetzt Saarbrücken, auf jeden Fall, glaube ich. Also ich glaube euch, so dieses Ausscheiden in der ersten Runde, so witzig es viele natürlich dann noch finden, ich glaube, das ist noch am menschlichsten, weil du halt einfach so
Ja.
komplett aus der Kalten raus startest. So alle anderen haben irgendwie schon zwei Spiele gemacht, gerade irgendwie Drittligisten, die schon 2 Wochen vorher im Ligabetrieb sind. Aber ja, dann hast du natürlich einen Bundesligisten, der jetzt gerade mit seinem ersten Pflichtspiel startet, ne?
Ja, und in der ersten Runde ist es auch noch von der Wichtigkeit her nicht so hoch, das Spiel. Also da kann es, glaube ich, passieren, dass viele Spieler einfach nicht mit der Ernsthaftigkeit und mit dem Willen reingehen,
Ja.
und dadurch dann verlieren, aber das war ja gestern nicht der Fall.
Also, Finale am 25. Mai dieses Jahr. Ich hoffe, dass es Leverkusen trotzdem wird, weil ich glaube, für unser internationales Ranking, wenn dann auf einmal da Fortuna Düsseldorf steht, ja, oder lass es auch Saarbrücken sein. Also Saarbrücken als Drittligist auf einmal wäre schon krass.
Ja.
Momentan würde ja die TSG Hoffenheim profitieren von diesem 7. Platz, dass die TSG. Ist eigentlich krass so. Ich kriege immer noch mega viele Fragen, was ist, wenn Leverkusen Pokalsieger wird? Also, das ist ja eigentlich eine Frage, die jedes Jahr irgendwie passiert,
Ja.
die man sich jedes Jahr stellt. Und jedes Jahr wird diese Frage von neu beantwortet. Ich frage mich, ob so wie in der Schule einfach so Wissen gelöscht wird, wenn dieses Ereignis vorbei ist. Der 7. kriegt den Conference League Platz, der 6. kriegt den zusätzlichen Europa League Platz.
Muss der Sechste dann Quali spielen? Ja, ne? Für die Euroleague?
Ja, ich glaube schon. Weil irgendwer hat er nicht irgendwie dieses Jahr auch Quali gespielt gehabt?
Ich glaube schon.
Freiburg, glaube ich sogar. Kann das sein?
Ja, könnte
Wer
sein.
wurde Pokalsieger? Leipzig.
Ja. Nee.
Nee, doch, Leipzig.
Ja, doch, gegen
Ihr
Frankfurt, ja.
Doppelpack.
Aber was ich nicht ganz weiß, wenn jetzt durch diese Extra-Regel mit der Champions League, wenn Leverkusen den Pokal gewinnt und Deutschland den Extraplatz bekommt, dann reicht ja Platz 8 für die Conference League in der Bundesliga. Also für die Quali.
Sicher?
Ja.
Wird da
Also
nicht
wurde
ein. Wird,
zumindest schon oft erzählt bei Sky.
okay, wird da nicht einfach der 5. zu einem Champions League Platz? Und also wenn Leverkusen Pokalsieger wird und also Champions League auch erreicht, wird dann nicht einfach der 5. der Champions League Platz, der 6. muss dann halt keine Quali spielen und der 7. Ach stimmt, nee, die haben schon gesagt, dass immer dann noch sogar der 8. es schafft, ne? Dass ihr dann schon mit
Ja,
einem.
und dann ist halt die Frage, ob dann der 7. Platz dann Euro, also ob dann alles eins aufrückt oder ob wir quasi nur einen extra Conference League Platz bekommen.
Ich glaube, dann rückt alles. Nee, wir kriegen keinen extra. Kriegen wir nicht einen extra Champions League Platz?
Ja, genau, und dann würde ja der 6. direkt Euro League spielen
Ja.
und der 7. dürfte dann sogar Euro League Quali spielen.
Ja.
Wenn dann der 8. in die Conference League kommt.
Genau, ja. Ja. So wäre das.
Ja,
Aber
ist
ich
auch
weiß nicht,
verrückt.
wie weit weg sind wir denn? Also, ich finde da immer keinen Koeffizienten tatsächlich für.
Ich habe es heute gesehen, also im Moment ist Deutschland auf Platz 2, was reichen würde.
Ja,
Es
1 und 2 schaffen es ja.
entscheidet sich zwischen Deutschland und England, wer den zweiten Platz holt.
Ja gut, also müssen wir jetzt hoffen eigentlich, dass Bayern und Dortmund die nächste, also jetzt im Viertelfinale, also Dortmund muss auch ins Viertelfinale einziehen.
Ja.
Und Leverkusen und Freiburg müssen wahrscheinlich auch einfach weiterkommen, ne? Also allein schon dieses Duell Freiburg gegen West Ham ist schon
Ja.
recht entscheidend, ne?
Das finde ich übrigens gut an dieser neuen Extra-Regel, dass man jetzt einen Anreiz hat, wirklich für deutsche Mannschaften international zu sein. Weil bei mir war das oft so, dass mir ehrlich zu sein nicht wirklich wichtig war, wie die deutschen Mannschaften performen international. ich hatte da jetzt keine, also wenn ich in der Bundesliga ein Team nicht mag, dann bin ich nicht international plötzlich für die. Und durch diese Extra-Regel hat man jetzt so ein bisschen zumindest den Anreiz, dass es fürs eigene Team auch positive Konsequenzen haben könnte.
Gut, war ja vorher auch so, nur halt nicht mit dieser Kurzfristigkeit, ne?
Ja.
Also da hast du halt langfristig Plätze verloren, was ja, also wir haben ja jetzt das Privileg, vier vollwertige Champions League Plätze zu haben. Dieses Privileg kann uns ja aber auch ganz schnell wieder weggenommen werden, wenn wir entsprechend nicht europäisch gut performen, weil dann würde ja, glaube ich, der vierte erstmal zu einem Quali-Platz werden, auch nur. Und im Worst Case, wenn du noch weiter abfällst, dann würde ja nur noch die ersten drei in die Champions League einziehen und dann wäre vier, glaube ich, der Europa League Platz und fünf wäre der Conference League Platz.
Ja, aber ich glaube, das war immer ziemlich unrealistisch, weil halt Frankreich oder Portugal dann doch sehr weit weg waren von Deutschland.
Nee, Italien, oder?
Ja, aber reichen nicht die ersten vier für volle, für vier Champions League Plätze?
Ja, kann auch sein. Ist halt dann das System in Frankreich, was da uns zugute schlägt. Naja. Ja, aber ich glaube, es ist immer ganz gut eigentlich für die eigene Reputation des Landes. Weil ich meine, also wenn du dir wirklich mal so Kommentare, ich habe ja, wenn du, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, liest du dir mal so internationale Kommentare durch, also Sports Bible oder einfach mal auch CCN oder sowas, wenn die jetzt irgendwie was posten.
Eigentlich nicht, ne?
Weil ich habe mir jetzt so ein Saarbrücken-Ding von, ich glaube, es war 433, die es gepostet hatten mit Saarbrücken. Also, unser Standing im Ausland ist, glaube ich, nicht so geil, wenn man das so liest.
Ja, das kann gut sein, vor allem wenn jetzt dann Kaiserslautern oder Düsseldorf nächstes Jahr Euroleague spielen, wird es glaube ich nicht besser.
Ja, weil so hast du ja zumindest immer so, ich sag mal, wenn du international gegen die deutsche Mannschaft ran musst, ist zumindest meine Wahrnehmung, dann sagen alle, okay, ist schon ein schwierigeres Los.
Ja.
Wenn jetzt natürlich aber da so ein Freilos wie Lautern drin ist.
Also ich
Ja.
glaube auch nicht, dass man sich bei West Ham zum Beispiel sehr geärgert hat, dass man gegen Freiburg jetzt spielen musste.
Nein, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Dafür war das Spiel in der Gruppe auch, glaube ich, zu deutlich, oder?
Ja, kann sein. Naja, morgen ist Rückspiel. Bin mal gespannt.
Ja. Bin gespannt. Was morgen auch noch ist, und da sind wir bei der Überleitung, nicht nur die DFB-Pokal, sage ich schon, die Europa League und Conference League Rückspiele, sondern auch die DFB-Nominierung. Also morgen, wir nehmen am Dienstagabend auf, morgen ist die DFB-Nominierung. Man weiß ja schon so ungefähr, wer dabei ist.
Ja.
Man weiß auch so ungefähr, wer nicht dabei ist. So ein bisschen was wurde ja schon. Ich weiß gar nicht, ob vor einer Kadernominierung schon mal so viel geleakt wurde.
Ich glaube nicht, ne. Weil es auch selten, glaube ich, Spieler gab, wo es,
Überraschend
also wo es
war.
das Wert, ja genau, wo es
Ja.
so überraschend war.
Also man kann ja mal festhalten. Toni Kroos ist wieder mit dabei, das ist fix und das ist öffentlich. Ob das jetzt ist, weil der DFB seinen Newsletter nicht im Griff hatte oder ob das wirklich eine Herzensentscheidung war, muss man dann schauen. Dann Pavlovic für Leon Goretzka. Du
Ja.
hast Kevin Trapp nicht dabei, dafür Bernd Leno mit. Robin Gosens nicht mit dabei. Es ist mit Niklas Füllkrug ein einziger BVB-Spieler mit am Start. Und Nagelsmann nominiert vier Stuttgarter mit Undav, Mittelstädt, Anton und Führig.
Ja, es ist eine Ansage. Also ich würde sogar sagen, es ist für mich ein Stuttgarter zu wenig. Ich finde, Stiller hätte auch mitkommen können. Aber trotzdem weiß ich nicht, es hat so zwei Seiten. Einerseits finde ich es gut, dass er Leistungen belohnt und jetzt viele neue Spieler dabei hat. Andererseits denke ich mir, dass das ja jetzt die letzte Länderspielpause ist, bevor er den vorläufigen Kader bekannt geben muss, oder?
Ich glaube, es gibt.
Also
Nee, gibt keine
ich glaube, die nächsten
FIFA-Abstimmungsperiode
Testspiele sind dann
mehr.
direkt vor der EM.
Ja, genau.
Ja, und dann weiß ich nicht, wie viel Sinn es jetzt macht, jetzt nochmal so viel zu experimentieren in der Länderspielpause. Also klar, ich glaube, alle, die jetzt dabei sind, haben sich es auch verdient. Aber es ist halt sehr, sehr viel neu, was ich nicht ganz verstehe. Und ich muss auch sagen, dass ich die Nominierung von Pavlovic rein sportlich nicht wirklich nachvollziehen kann. Ist für mich einfach ein bisschen früh. Und wahrscheinlich nur, um ihn quasi festspielen zu lassen für Deutschland. Weil ich finde, sportlich hätte es sich aktuell Goretzka noch deutlich mehr verdient.
Wobei bei Pavlovic muss man ja dazu sagen, dasselbe gibt es ja jetzt gerade bei Brahim Diaz, glaube ich. Ich glaube, es war Brahim Diaz, der nicht der ein Spiel für die spanische Nationalmannschaft gemacht hatte und jetzt aber lieber für Marokko spielen möchte. Und du
Genau,
kannst,
ja.
wenn du weniger, also du darfst nur 3 Spiele gespielt haben und bei keinem Turnier mitgespielt haben.
Ah,
Und erst
okay.
dann ist es tatsächlich irgendwie fix. Aber du musst die Staatsbürgerschaft praktisch auch vom anderen Land haben. Dann könntest du theoretisch auch noch wechseln. Also das mit Pavlovic, es gäbe tatsächlich diese, ja, diese Hintertür, dass er trotzdem noch nach Serbien geht. Aber sportlich verstehe ich es auch nicht. Er hat gut gespielt, keine Frage, aber ich finde jetzt auch nicht auf diesem riesigen Top-Niveau, dass man, also vor allem Goretzka dann zu Hause lässt.
Ja.
Also ich tue mich als Stuttgarter schwer zu sagen, jetzt noch ein Stuttgarter hätte dem Ganzen gut getan mit Stiller. Weil, also, ne, alle haben ihre individuelle Leistung auf jeden Fall abgeliefert und haben sie gebracht und alles cool. Und eine Nominierung ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber keiner von denen hat halt mal dieses internationale Niveau gespürt, weißt du so.
Ja.
Da tue ich mich halt schwer, weil was ist, wenn ein Undaf jetzt tatsächlich mal gegen den Antonio Rüdiger spielt, der Real Madrid bei Real Madrid spielt und der ganz andere Kaliber immer vor sich hat. Sind die für dieses Turnier so geeignet? Was ist, wenn es jetzt in einem, also mit Druck umzugehen und so weiter? Kann natürlich, ne, eine gewisse Unbeschwertheit reinbringen. Ich meine, keiner von denen hat irgendwas mit zwei, also mit den letzten blamablen Auftritten zu tun, was dem Kader, glaube ich, auch gut zugute stehen kann. Weil einfach relativ viele Gesichter dann ausgetauscht sind und du einfach ein neues Gesicht erschaffst. Und vor allem, du hast wieder einen gewissen Kern in der Mannschaft. Also,
Ja.
ich glaube, die letzten, wenn du dir die Kader von den letzten Malen anschaust, dann sind hier mal 2 Spieler, da mal 2 Spieler, da mal 2 Spieler, 1, 1, 1, 1, 1. Und hast du irgendwie noch 5 Bayern-Spieler dabei gehabt und 4 von Dortmund. Jetzt hast du, glaube ich, mehr Gruppen drinne.
Ja, das
So.
stimmt.
Und wenn du da dann vor dem Turnier eine gewisse Einigkeit schaffst, ich glaube, Ilkay Gündogan hat das heute gesagt, das Ziel, also wir können alle kicken, aber das Ziel muss sein, dass wir eine Mannschaft werden, dass wir wieder eine Einheit sind und das muss jetzt halt ja, an Fahrt gewinnen.
Ja, genau. Und deswegen weiß ich nicht, wie viel Sinn das macht. Weil der nächste Kader, der nominiert wird, wird ja auf jeden Fall sehr anders aussehen von dem, der jetzt nominiert ist. Und du testest jetzt gegen zwei Top-Gegner mit Frankreich und Niederlande, wo es eigentlich Sinn machen würde, mit deiner absoluten Top-11 zu spielen und nicht so viel durchzuwechseln. Die Nominierungen sind für mich richtig, wie gesagt, aber sie kommen einfach deutlich zu spät.
Ja.
Weil du einfach. Du hattest die Möglichkeit, gegen andere Gegner diese Spieler einzusetzen. Und jetzt bist du so ein bisschen unter Zeitdruck.
Also ich muss auch, ich glaube, es wird auch getestet auf Positionen, wo es nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Also auch so ein Niklas Beste von Heidenheim, der ja zumindest im Gespräch ist und wohl ein Telefonat mit Nagelsmann gehabt haben soll. Da wurde jetzt noch nicht proaktiv gesagt, er wird nominiert, sondern es soll erstmal nur ein Gespräch gegeben haben. Ich weiß nicht, ob du diesen offensiven linken Flügel, also diesen Schienenspieler, so jetzt brauchst noch zusätzlich, weil du hast ja an sich einen, du, also mit Mittelstädt hast du, glaube ich, alles komplettiert auf der linken Seite, weil du hättest einen Sané, der generell einfach vorne bleibt und offensiv spielt. Du hast einen Mittelstädt, der auch dieses, ich bin ein reiner Linksverteidiger und verteidige dir, also halte Sané den Rücken frei. Und
Ja.
du hättest David Raum, der dieses Fünferketten-Ding aufmachen kann, sodass du Sané runternimmst und dann von mir aus Wirtz und Musiala auf der Doppelzehn spielen lässt. Also du hast da so eine Varianz jetzt eigentlich geschaffen, dass ein Beste für mich, also sportlich Sinn macht, aber rein vom taktischen her wenig Sinn macht.
Ja, das stimmt schon. Sehe ich auch nicht ganz seine, also die Rolle, die er bei Heidenheim spielt, sehe ich auch nicht ganz in der Nationalmannschaft.
Und
Du hast ihn
nur.
halt für, du hast halt den Standardaspekt noch bei ihm.
Ja, aber dafür hast du jetzt auch einen Toni Kroos, ne?
Ja, das stimmt.
Also, finde ich schwierig, weil ich meine, jetzt holst du einen Toni Kroos auch, kommt auch zurück, wo wir gleich sicher auch noch drüber sprechen. Also deswegen, der kann auch Standards. Also den Ball treten,
Ja.
der tritt den Ball so, der tritt den Ball und dann fliegt der Ball so, wie er das möchte, ne?
Ja, das stimmt. Aber bei Groß muss ich sagen, dass ich es gut finde, dass er wieder dabei ist, weil es einfach rein leistungstechnisch total Sinn macht. Vor allem auch, weil die anderen deutschen Mittelfeldspieler und in einer ganz schönen Delle sind. Und ich glaube, dass es sehr gut tut, so jemanden wie ihn mit seiner Erfahrung, mit seiner Qualität zu haben, der auch ein bisschen Ruhe reinbringt ins Mittelfeld. Andererseits weiß ich halt nicht ganz, wie du aufstellen willst, weil du neben ihm jemanden brauchst, der defensiv extrem stark ist, der körperlich extrem stark ist. Und dann bist du so ein bisschen festgefahren auf, ja, Goretzka, Andrich und Stach. Und dann sehe ich nicht ganz, wo zum Beispiel ein Ilkay Gündogan Platz finden soll.
Ja, also ich muss sagen, ich verstehe, also das Mittelfeld verstehe ich noch nicht so ganz, wohin möchte Nagelsmann damit. Also ich verstehe die Robustheit, die ein Andrich mit reinbringt, aber wo der dann spielen soll. Ich meine, der hat ja auch, glaube ich, bei den Testspielen, ich glaube, der wurde einmal eingewechselt.
Ja.
Und ansonsten hat er auch null eine Rolle gespielt eigentlich.
Ist Stach jetzt nominiert?
Ich denke nicht.
Das würde Sinn machen, finde ich.
Also ich glaube, dadurch, dass du, ja, wobei an sich, weiß nicht, war der das letzte Mal nominiert? Nee, auch nicht, ne?
Glaube nicht.
Ja, ich kann es mir eigentlich fast schon nicht vorstellen. Aber da ist auch kein Spieler gewesen, über den jetzt viel gesprochen wurde. Also es ist, glaube ich, so ein Name, den du
Ja.
morgen liest und dann werden sich die meisten Kommentare, warum wird ein Stach nominiert, aber Goretzka nicht? Ja, aber ich glaube auch im Mittelfeld, das ist nicht unser Sorgenkind. Also ich glaube auch, wie gesagt, dass auch für mich so ein Beste kein Sorgenkind gewesen wäre vorne links und auch diese Führich-Position. Also Führich ist, glaube ich, dann auch im Endeffekt ein netter Backup. Oder du kannst sie, glaube ich, wenn sie ein ähnliches System wie in Stuttgart spielen sollen, über die Flügel komplett unbekümmert mit Maxi Mittelstädt hinstellen, weil die einfach blind wissen,
Ja.
was der andere tut. Was auf jeden Fall ein Faktor sein könnte dann in dem Moment. Ich glaube, unsere Schwachstellen, und da kommen dann, glaube ich, wieder die Stuttgarter ins Spiel, sind dann halt so die IV, die halt einfach komplett verloren ist, einfach die letzten Spiele. So, da ist ja egal, wen du hinstellst, alle waren lost. Und Sturm mit Dennis Undaf, den du jetzt reinholst, weil vorher du nur Niklas Füllkrug hattest. Und Füllkrug ja auch dann. Ja, wahrscheinlich, glaube ich, die beste Torausbeute seit Jahren hat
Ja.
im DFB-Team, weil er einfach in jedem Spiel einmal trifft, aber auch nie die spielentscheidenden Tore macht, glaube ich.
Ja. Gut gegen Spanien bei der WM.
Okay, eins.
Aber ja.
Weitergekommen sind wir ja trotzdem nicht, ne?
Ja, das stimmt. Ja, also ich glaube, du hast die der Sturm ist die einzige Position, wo du wirklich ein Qualitätsproblem hast. Weil an sich hast du genug Innenverteidiger, die sehr gut sind. Bloß irgendwie funktioniert das bei den meisten nicht für Deutschland. Weil an sich hast du mit Tah und Rüdiger ein Top-Innenverteidiger-Duo. Aber Rüdiger ist ein Paradebeispiel für Spieler, die im Verein Weltklasse sind, aber für Deutschland das irgendwie noch nicht ganz hinbekommen.
Ja. Ja, wie
Und
war
dann
das
hast du
noch?
halt
Ter
Schlotterbeck
Stegen.
und Süle.
Ter Stegen war ja genauso immer.
Ja, genau.
Ja. Was denkst du jetzt, da Anton dabei ist, wie wird unsere IV aussehen? Also ist für dich ein Toni Rüdiger gesetzt? Sagen wir erstmal so.
Also für mich wäre er es nicht, aber ich glaube, er ist gesetzt, ja.
Okay. Und dann, wer denkst du, bekleidet neben Rüdiger diese Position?
Man
Tah
muss
oder
ja
Anton?
eigentlich Tah sein.
Ja.
Also ich glaube, eigentlich für mich muss Tah generell als Nummer 1 Innenverteidiger gesetzt sein. Und es sollte sich überlegt werden, wer neben Tah spielt und nicht neben Rüdiger.
Also ich fände es sehr interessant und ich hoffe, dass er das macht, jetzt auch schon im Frankreich-Spiel, dass man Anton und Tah direkt nebeneinander stellt.
Ja.
Rechtsverteidiger wäre da dann Kimmich, so wie man Nagelsmann jetzt, oder also
Ja, das habe ich auch am Wochenende zum Kumpel gesagt, als Kimmich wirklich gut gespielt hat gegen Mainz. Ich glaube, oder ich finde, wenn du extrem überlegen bist und gegen einen unterlegenen Gegner spielst, dann ist Kimmich ein überragender Rechtsverteidiger, weil er einfach spielerisch so stark ist. Aber wenn er oft defensiv in 1 gegen 1 Duelle muss gegen ausgeglichene Gegner, dann sehe ich das überhaupt nicht. Das war bei meinem Nachbarn. Aber das sehe ich überhaupt nicht, dass du Kimmich als Rechtsverteidiger verteidigen lässt, weil dafür ist er einfach zu langsam und hat nicht das Defensivverhalten, finde ich.
Hat er das Champions League-Spiel letzte Woche gegen Lazio auch schon Rechtsverteidiger gespielt? Ich glaube schon, oder?
Das kann sein, ja.
Also,
Müsste ja.
ich habe jetzt kein Bayern-Spiel mal über 90 Minuten gesehen, um auch mal auf ihn zu achten. Deswegen kann ich es auch gar nicht so beurteilen, weil ich glaube, die Hype-Phase, wo er das mal gemacht hat, ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her zumindest.
Ja.
Ich finde, es gibt halt einfach auch keine andere Option. Also gut, Benjamin Henrichs, Benny Henrichs.
Ja,
So.
finde ich deutlich passender.
Was ich bei Kimmich halt noch schätze, was aber auch ein Verlust sein kann, also ist ein Pro und ein Kontra, glaube ich, ist seine Mentalität. So, diese
Ja.
Mentalität, die kann dich pushen. Die Mentalität kann dich aber auch komplett runterziehen, weil ich glaube, ein Jo Kimmich, der jetzt schon irgendwie zweimal Champions League gewonnen hat, der ist x-mal Meister geworden, x-mal Pokalsieger, wobei x-mal Pokalsieger wahrscheinlich gar nicht so stimmt. Also er ist schon ein paar Mal Pokalsieger geworden, aber noch nicht so oft, wie er Meister wurde. Und dann hat er auf einmal so einen Waldemar Anton stehen, der bis vor 2 Jahren noch zweite oder 3 Jahren noch zweite Liga gespielt hat, eigentlich immer im Abstiegskampf war, mit Hannover dreimal abgestiegen ist, gefühlt. Und jetzt soll Waldemar Anton ihm erzählen, wie das Leben läuft.
Ja, das stimmt schon. Und dann ist halt auch noch die Frage, ob wie weit sportlich das Sinn macht als Rechtsverteidiger. Also in meiner Aufstellung würde Kimmich, glaube ich, nicht spielen im Moment. Also weder Rechtsverteidiger noch Sechser.
Ja, ich muss sagen, also mir fällt es auch echt schwer, wenn ich jetzt also überlege über dieses Charaktere und die Aussage von Ilkay Gündogan, wir müssen eine Einheit werden. Ich glaube, dafür sind die Charaktere zu unterschiedlich.
Ja, weil du halt auf der einen Seite absolute Stars hast, wo Kimmich auch dazu gehört, und auf der anderen Seite zum Beispiel jetzt die ganzen Jungs, die vom VfB kommen, für die das erste Mal ist, was ganz Besonderes, und das ist ja logisch, dass dann Hierarchien automatisch entstehen.
Absolut. Und dann auch so ein, keine Ahnung, Dennis Undav, der bis vor 3 Jahren oder 4 Jahren auch noch beim Meppen gespielt hat, ne? Also. Es ist krass eigentlich.
Ja, sind ja alle vom VfB, ne? Mittelstädt ist mit Hertha abgestiegen.
Ja.
Führig ist, glaube ich, auch noch nicht so lange her, dass er bei Paderborn war.
Nee, 2 Jahre glaube ich auch ungefähr.
Ja.
Ja. Also. Ich weiß noch nicht. Also, wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube, der Vorteil ist halt einfach, dass viele davon total unbekümmert aufspielen können, weil sie komplett nicht belastet, was jetzt die letzten Jahre passiert ist beim DFB oder im DFB-Team. Das Ding ist, sie werden es nur halt spüren, wenn das gegen Frankreich komplett in die Hose geht. Also Frankreich wird mit einer anderen Elf spielen, als sie damals mit Völler gespielt haben. Oder
Ja.
gegen Rudi Völler gespielt haben. So, sie werden, da wird jetzt ausnahmslos mit den Stars gespielt. Also da wird die A11 hingestellt und ein Statement gesetzt.
Ich hoffe.
Und du hoffst.
Naja, also ich hoffe, dass Frankreich mit der Top-11
Okay.
spielt.
Aber du hoffst nicht auf das Statement.
Nein, nein, nein.
Weil ich hoffe, das Statement setzt, können wir nämlich setzen, weil ich glaube, es wäre unglaublich, also für diese Mannschaft und für Julian Nagelsmann wäre es unglaublich wichtig, dass dass die beide Spiele gewinnen.
Ja, das wäre richtig
Und
stark, ja.
beide Spiele spielen, als ob es ein EM-Finale ist. Also,
Ja.
ich meine, in Frankreich werden sie wahrscheinlich wieder im Parc des Princes spielen oder im Stade de France.
Ja.
Die Niederlande wird in Frankreich gespielt, in Frankfurt gespielt. Und du hast eigentlich ein geiles Finalsetting, also ne, es könnte auch ein Finale sein und du musst es annehmen. Und ich glaube, allen Spielern muss bewusst sein, dass nicht nur die Trainingseinheiten entscheidend sind, sondern auch, wie spiele ich jetzt. Weil wenn jetzt ein Undav gegen Frankreich 3 Tore schießt,
Ja.
wie soll ein Nagelsmann ihn dann nicht mehr mitnehmen? Es ist egal, was er dann im Training macht. Er könnte im Training wahrscheinlich dann den ganzen Tag in der Ecke sitzen und keine Ahnung, M&M's essen, ja.
Ja.
Aber wenn der drei Tore gegen Frankreich schießt und dann lass ihn noch einen Scorer machen gegen die Niederlande, dann ist der gesetzt.
Ja. Ja, aber ich glaube, das ist nicht das Problem, dass du die Spieler, die auf der Kippe stehst, die auf der Kippe stehen, dass du die motivierst. Ich glaube, denen ist das schon bewusst.
Meinst du, ein Kimmich musste motivieren jetzt?
Ja, die Frage ist, wie ernst gestandene Spieler Testspiele nehmen.
Ich glaube, durch dieses Statement von Goretzka musst du es jetzt ernst nehmen.
Ja, aber bei Goretzka muss man auch sagen, dass er hat jetzt wieder zwei sehr gute Spiele gemacht, aber davor ja wirklich nicht gut gespielt.
Ja klar, aber er wurde ja trotzdem auch nominiert, ne?
Ja,
Also ich glaube, es gab
das
jetzt,
stimmt.
ich glaube, im letzten Jahr gab es vielleicht eine Nominierung, wo er nicht mit dabei war.
Das kann sein.
Aber ich glaube, sonst war der ja schon immer mit dabei halt, ne?
Ja.
Ja. Also es ist, da darf weiter, ja, gemunkelt werden, was denn passiert.
Ja, bin gespannt.
Genau, morgen dann die Verkündung des finalen Kaders und dann ist, ich weiß, auf jeden Fall am 26. März ist es, glaube ich, ist dann das Spiel gegen die Niederlande. Weißt du aus dem Kopf, wann das Spiel gegen die Franzosen ist?
Ich glaube 23.
Ah, okay.
Ja.
Gut. Ja, dann darf man gespannt sein am 23. und 26. März, was passiert und ob die Presse wieder alle komplett auseinandernimmt. Laut DFB hat ja Nagelsmann auf jeden Fall mal die EM-Garantie, die ja jetzt so 3 Monate vor dem Turnier gar nicht so schlecht ist mal, ne? Ja, dann kommen wir vielleicht noch kurz zu seinem Ex-Arbeitgeber, dem FC Bayern München. Der hat sich ja jetzt auch schon mal für den Sommer etwas aufgestellt, darf man sagen. In der Zeit, wo wir jetzt nicht aufgenommen haben, letzte Folge, ich habe eben gerade noch mal in die Folgenbeschreibung geschaut gehabt, war tatsächlich übrigens, da haben wir noch mal über Thomas Tuchel gesprochen. Können Tuchel und die Mannschaft diese Saison noch beenden? Wenn ja, wie? Mit Titel oder müssen die Bayern ganz ohne auskommen? Wenn es nach Didi Hamann geht, sind sie ja jetzt wieder Champions League Titelfavorit.
Ja.
Wo ich dann auch gedacht habe, okay, jetzt, weil sie jetzt Lazio mal geschlagen haben und jetzt, also Mainz 8-1, also Mainz in allen Ehren, aber dieses Jahr wirklich keine Erleuchtung sind.
Ja.
Jetzt haben wir sich darauf geeinigt, Tuchel wird die Saison noch beenden, aber dann ist Schluss. Das heißt, man sucht einen neuen Trainer. Man hat mit Max Eberl einen neuen, was genau ist er denn? Sportdirektor? Sportvorstand? Sportvorstand.
Ja.
Sportdirektor ist Christoph Freund. Einen neuen Sportvorstand berufen und der hat jetzt unglaublich viel Arbeit mit Christoph Freund. Es fängt bei der Trainersuche an, geht weiter über den aktuellen Kader und endet bei den Neuverpflichtungen. Und alle drei Sachen hängen ja so sehr miteinander zusammen, wo man sich fragt, was muss jetzt eigentlich als erstes da sein? Der neue Trainer? Die müssen erst die Spieler gehen, um einen neuen Trainer zu holen, weil jeder Trainer sagt, ah, mit dem arbeite ich aber nicht zusammen. Oder musst du erst eine geile Neuverpflichtung machen, damit ein Trainer sagt, ich komme jetzt.
Ja, also ich glaube, Probleme zu haben, einen Trainer für sich zu gewinnen, haben die Bayern jetzt nicht.
Den
Ich
Trainer, den sie
glaube,
wollen, zu gewinnen.
ja, also ich glaube, also ich hoffe es wirklich nicht, aber Xabi Alonso scheint ja das klare Ziel zu sein. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass er das wirklich macht. Dass er von Leverkusen, vor allem wenn er jetzt Meister wird, sehe ich auch nicht, warum er das machen sollte. Er hat immer noch Liverpool als Option. Er hat die Option, bei Leverkusen zu bleiben. Ich würde es sehr uncool finden und ich glaube auch nicht, dass es passiert, dass er zu Bayern geht.
Ja, ich glaube auch, dass das also sehr realitätsfern ist, tatsächlich.
Ja.
Weil ich glaube, dass die ja, dass einfach die Angebote besser sind als, ja, ich sag mal, das, was der FC Bayern da abgibt. So, du kommst, also Liverpool ist ja zumindest eine Mannschaft, wo gerade einfach alles läuft. So, die sind, glaube ich, Erster oder Zweiter noch.
Ja, Zweiter, glaube ich, ja.
Sind auf jeden Fall im Titelrennen mit drinne. Das heißt, du übernimmst eine halbwegs funktionierende Mannschaft. Du bist sowieso schon, also gut, Fanliebling wärst du in München wahrscheinlich auch. Also du kennst bei beiden das Umfeld. Beim FC Bayern wäre natürlich dann die Herausforderung deutlich größer. Nochmal. Ja. Also ich glaube, es braucht wahrscheinlich noch nicht mal diese Neuverpflichtungen. Also schon Neuverpflichtungen. Ich glaube, es braucht aber nicht jeden Weggang, der jetzt momentan irgendwie herausprovoziert wird da mit Goretzka, Kimmich, Sané und Co. Zumal, wenn ich mir die Ersatzspieler anschaue, die jetzt hier bei Transfermarkt mal genannt werden, bin ich nicht von allen irgendwie 100% Fan von. Aber es ist schwierig, aber ich glaube nicht, dass er das machen würde. Also wenn der jetzt Meister wird, dann bleibt auch er und dann haben die Bayern, glaube ich, schon Schwierigkeiten mit ihren Wunschkandidaten, weil Alonso, wie gesagt, wenn der Meister wird, schwierig. Dann hast du Hoeneß ja gehabt, der jetzt seinen Vertrag verlängert hat. Gut, muss man jetzt schauen, wie viel wert das dann am Ende ist, aber er scheidet ja jetzt auch erstmal aus. Würde ich aus ja. der Diskussion, würde ich sagen, aus dieser Diskussion. Und dann ist halt die Frage, wer jetzt?
Also mir gehen die Ideen ein bisschen aus, um ehrlich zu sein. Wer das Niveau hat, also wer das Standing hat, um Bayern-Trainer zu werden und auch Lust darauf hat. Was ich persönlich sehr lustig finden würde, wäre José Mourinho. Aber ich kann mir leider nicht vorstellen, dass die Bayern das machen.
Ja, ich glaube, also Mourinho ist ja einer, der sich ja auch angeboten hat, jetzt sollte Tuchel früher gehen sollen. Also ich glaube, der wäre auch früher gegangen, wenn jetzt das Spiel gegen Lazio da dann total ja. in die Hose gegangen wäre. Wobei ich das auch von den Bayern, fand ich es ja ganz nett, als dann die Bild geschrieben hat, ja, Tuchel bekommt Endspiel. Und dann dachte ich so, was für ein Scheiß. Also der auf jeder PK sagt er eigentlich durch die Blume, dass er keinen Bock mehr hat, wenn ein Eberl ja. zu ihm kommt und sagt, Dienstag, Lazio ist dein Endspiel, dann sagte er, ja, super, ich pack schon mal, ne? Ja. Und dann spielt die Mannschaft auch noch so, wie er es haben möchte. Ja, scheiße, ja. Der wird, glaube ich, der hat sich wahrscheinlich nicht bei seiner emotionalen Ansprache da den Zeh gebrochen, sondern weil sie gewonnen haben nochmal im Nachhinein, weil sich geärgert ja. hat.
Also ich halte es eigentlich für ausgeschlossen, aber es wäre auch sehr lustig, wenn er jetzt die Champions League gewinnt mit Bayern, und dann ist Bayern und er sind dann in einer ganz komischen Situation.
Ja. Also wer... Ich weiß nicht, gab es das nicht auch schon mal bei den Bayern? Letztens mal?
Ja, mit Heinkes, glaube ich.
Ja gut, aber bei Heinkes war es ja eigentlich immer klar, dass er dann geht, ja. oder? Also da war ja eigentlich immer... Also,
na, vor allem stand schon Guardiola als sein Nachfolger fest. Ja. Und dann hat Heinkes die Champions League gewonnen.
Ja. Und dann auch noch das Triple, ne? War das nicht
Triple-Saison
ja, drüber?
Ja, ja.
Und dann hat es Pep nicht geschafft. Ja. Ich glaube, die Verzweiflungslösung wäre hier Solskjaer.
Boah, ja.
Also ich glaube, da wäre dann so, das ist deine absolute Z-Lösung. Also wenn du den holst, dann weißt du, es hat jeder abgesagt für die Bayern. Und wenn es nicht Xabi Alonso wird, die nächste A-Lösung wäre dann meiner Meinung nach Zidane, glaube ich.
Boah, ja. Aber ich weiß nicht, ob Zidane da so Lust drauf hat.
Ja, wäre aber auf jeden Fall ein Brett als Trainerverpflichtung.
Ja,
ne?
Das ja.
Und du hättest auch nicht mehr das Problem mit den Stars, ne? Weil, also das klar, stimmt, du hast jetzt mit Nagelsmann einen sehr frischen Trainer geholt, der eigentlich schon ein gutes Standing haben könnte, aber vielleicht auch einfach noch zu jung ist, wenn man ehrlich ist. Mit Tuchel eigentlich jemanden geholt, der schon mal irgendwie alles gewonnen hat und eigentlich immer recht erfolgreich war, der aber auch nicht das Ding hatte. Und ich glaube, am besten waren sie wirklich immer, wenn man wirklich Ehrfurcht vor dem Trainer hatte. Und ich glaube, wer, wenn nicht sie dann? Weil ich glaube, auch ein Alonso, so, der macht das in Leverkusen überragend, keine Frage. Aber ich glaube, für diesen richtigen, richtigen Top-Club ist es vielleicht noch zu früh.
Das kann sein. Andererseits hat es mit Ancelotti zum Beispiel auch überhaupt nicht funktioniert bei Bayern.
Stimmt, ja.
Also was heißt überhaupt nicht, aber nicht gut funktioniert.
Ja. Ja gut, Pep hat auch noch die Champions League gewonnen. Hat auch nicht die Champions League gewonnen, ne?
Ja. Ja. Ja, die Champions League haben sie gewonnen mit Flick und Heinkes.
Heinkes, ja. Mit deutschsprachigen Trainern.
Ja.
Ja. Also Eberl hat eine riesen Herausforderung mit Punkt 1 Trainer. Punkt 2 sind dann ja Neuverpflichtungen, beziehungsweise Punkt 3, die Spieler, die weggehen sollen. Es gab heute einen Artikel, oder was heißt ein Artikel, eine Zusammenfassung von Transfermarkt.de, von einem Bildartikel. 200 Millionen muss der FC Bayern irgendwie erwirtschaften mit Spielerverkäufen, um halt entsprechend ihre Neuzugänge zu finanzieren. Soll ich dir mal die Neuzugänge, die vorgeschlagen werden, vorlesen?
Ja.
Ich fange mal mit attraktiv zu unattraktiv an. Also da, wo ich es mir vorstellen könnte, dass es, also das ist ein geiler Name, zu würde ich nicht empfehlen.
Ja.
Araujo von Barca.
Ja.
Frimpong von Leverkusen. Zubimendi von Real Sociedad.
Ja.
Und Chris Führig vom VfB Stuttgart.
Boah.
Also ich muss sagen, also Chris Führig ist ein toller Spieler, ne? Aber den jetzt zu einem Sané hinzustellen, um wirklich zu denken, das ist jetzt Konkurrenz, also Konkurrenzdenken. Nach einer Saison Chris Führig, das ist, also dann bist du ganz schnell in Dortmund von der Denke her.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich glaube auch, dass du, Frimpong hat, glaube ich, eine Ausstiegsklausel, ne? Ich glaube, das würde auf jeden Fall Sinn machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es schaffen, Araujo zu verpflichten.
Ja, ich glaube, bei Araujo ist tatsächlich das Geld die Frage, ne?
Ja, genau. Und weiß ich auch nicht, ob Araujo den Schritt machen will von Barca zu Bayern. Und dann ist halt die Frage bei den anderen, die du jetzt gesagt hast, ob die Qualität mitbringen, die du brauchst.
Ja.
Genau wie jetzt Sascha Boje und Saragossa, wo auch zumindest mal sehr fraglich ist, ob das qualitätsmäßig Sinn gemacht hat.
Ja, ich glaube, bei Saragossa war auch so ein bisschen die Thematik, jetzt hat man es natürlich überstürzt und ich glaube, so richtig viele Einsätze hatte er am Ende auch nicht, ne?
Naja.
Also es war dann eher, ja, überhastet, weil du ihn auch gar nicht so gebraucht hast jetzt. Also du warst nicht in der Not, um ihn jetzt wirklich einzusetzen und ihn sofort zu kaufen, weil ich glaube, die Not hättest du erst gesehen, wenn er dann wirklich jedes Spiel hätte machen müssen, ja.
Ja, das stimmt.
Deswegen, ja. Das finde ich schwierig. Frimpong, gut. Ja, da bist du halt wieder in der misslichen Lage. Das steht hier auch im Artikel drin, dass du gerade erst einen Sascha Boje verpflichtet hast für 25 Mille. Ja, herzlichen Dank. Also jetzt verpflichtet dich jemand für 25 Millionen und stellt dann Frimpong hin, der wahrscheinlich nochmal 50, 60 Millionen gekostet hat, ne?
Ja. Ja, und ich glaube, also so wie Bayern aktuell spielt, passt Frimpong auch nicht wirklich rein als reiner Rechtsverteidiger.
Gut, wäre halt die Frage nach einem neuen Trainer, ne? Also wie würde der neue Trainer dann entsprechend entscheiden? Aber ich würde halt auch, also alle, die ersten drei, also Araujo, Frimpong und Zubimendi, sind nicht für unter 50 Millionen zu haben.
Nee, ja.
Bei Zubimendi sind es 60 Millionen, die im Raum stehen. Weiß gar nicht, bei Frimpong steht das hier, glaube ich, gar nicht.
Ich glaube, er hat eine Ausstiegsklausel, Frimpong.
Ah, hier, Frimpong. 40 Millionen Ausstiegsklausel, ja.
Ja.
Und Araujo nahe 100 Millionen. Also es ist nicht 100 Millionen, aber er soll eine Klausel haben in einer sehr hohen zweistelligen Millionensumme. Also wahrscheinlich.
Ja, vor allem macht 90. das keinen Sinn, nachdem du De Ligt und Kim verpflichtet hast.
Ja. Heißt aber natürlich auch, dass Leute gehen müssten. Davis wird man ja wahrscheinlich jetzt im Sommer unbedingt loswerden wollen, weil sonst geht er nächstes Jahr ablösefrei zu Real. Ja, ja, und dann gibt es natürlich viele, ne? Also ablösefrei verlassen werden ja jetzt auf jeden Fall Choupo-Moting und Bounassar, wobei bei Bounassar das war jetzt auch eine Frage der Zeit, dass er endlich mal geht. Ich glaube, da wird einfach nur ein zusätzlicher Spind auf einmal frei sein. Die kommen im Sommer wieder und sagen, ach krass, wem hat dieser Spind hier die ganze Zeit gehört? Und dann stehen hier als Profis, die gehen sollen, können, dürfen, Goretzka, Kimmich, Davis habe ich schon gesagt, Sané, Gnabry, Masraoui und Upamecano.
Ja, ich glaube,
Upamecano will nicht. Und Goretzka auch nicht.
Ja, und ich glaube, bei den anderen Spielern hast du das Problem, dass du nicht annähernd das Geld bekommst oder dass Bayern nicht annähernd das Geld bekommen, was sie für diese Spiele haben wollen. zum Beispiel bei einem Gnabry kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand über 30 Millionen bezahlt.
Ja, also du musst halt überlegen, was ist der Markt für einen Gnabry? Und der Markt für
Ja.
einen Gnabry ist halt Italien.
Ja.
So, er ist aktuell zu schlecht, um nach England zu gehen. Er ist zu teuer, um innerhalb Deutschlands zu bleiben, würde ich sagen.
Ja.
Ich glaube, bei Gnabry macht es, also wenn du ihn, also kommt natürlich darauf an, was du mit ihm vorhast, ne? Ich glaube, bei Gnabry macht es tatsächlich, wenn dann nur Sinn, ihn nochmal zu verleihen irgendwohin. Zu gucken, kommt er nochmal in Form und dadurch den Marktwert zu steigern.
Ja.
Weil wenn du jetzt sagst, okay, der hat jetzt noch einen Vertrag bis 26, du verleihst ihn jetzt nächste Saison nochmal ein Jahr an, weiß nicht, also ich hätte ihn, also wäre für mich schon fast eine Wunschlösung gewesen, sogar für den VfB jetzt. Also hört sich
Ja.
dumm an, aber es hätte dem VfB wahrscheinlich weitergeholfen und ihm weitergeholfen, jetzt im Blick auf die Europameisterschaft. Aber sowas halt, weißt du, so, er geht nach Stuttgart, spielt er komplett unterm Radar wahrscheinlich erstmal. Muss natürlich seine kompletten Starallüren abgeben, ne? Also er ist dann
Ja.
halt einer von vielen und sich das wahrscheinlich genauso, oder muss sich das genauso erkämpfen wie alle anderen. Und dann kommt er wieder und dann rechtfertigt er so seinen aktuellen Marktwert von 45 Millionen. Und dann kannst du ihn
Ja.
verkaufen. Aber was anderes macht, finde ich, bei Gnabry auch gar keinen Sinn gerade.
Ja, und deswegen glaube ich nicht, dass sie ihn im Sommer fest loswerden. Genau das gleiche bei Sané und bei Goretzka auch. Kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand einen Preis bezahlt, den die Bayern okay finden.
Und Kimmich ist halt auch die Frage, wer will
Ja, das
diesen
kann ich mir überhaupt nicht
Spielertypen?
vorstellen. Ja, also ist angeblich sollen ja alle drei Top-Teams aus der Premier League Interesse haben. Aber das kann ich mir bei allen nicht vorstellen. Bei City noch am ehesten, aber Kimmich
Ja,
hat
aber
auch. Kimmich, das Ding ist, Man City bezahlt halt keine 80 Millionen oder noch mehr für Kimmich, der nicht mal gesetzt wäre bei Man City. Also wo soll
absolut.
Kimmich da spielen? Du hast da einen Rodri auf der 6.
Ja, und davor hast du halt auch noch mal, ne, da hast du De
Ja.
Bruyne. Weiß gar nicht, wer da noch vorne dran ist, aber es ist ja, also geht gar nicht.
Ja.
Also gleiches habe ich aber auch bei Upamecano zum Beispiel. Also gut, Masraoui, den kriegst du halt auch wieder zu einem Mittelklasse-Club irgendwie weg, so irgendeine
Ja,
englische Mannschaft, die gerade aufgestiegen ist, die gerade irgendwie
ja.
40 Millionen übrig hat und sich denkt, komm, für 20 kaufen wir den jetzt. Upamecano ist dann halt aber auch schon wieder schwieriger, weil dann jeder natürlich diese Fehleranfälligkeit hat oder sieht, die Upamecano halt einfach hat. Diese dummen Entscheidungen teilweise.
Ja.
Und dann, das wird, glaube ich, schwierig werden.
Also ich bin mir bei Upamecano relativ sicher, dass er bleibt und dann Backup ist nächste Saison.
Bleiben muss halt, ne?
Ja. Ja, aber ich glaube, was ich gelesen habe, er will, glaube ich, auch bleiben.
Ja. Über den französischen
Ja.
Innenverteidiger Goretzka hieß es, dass sie einen Wechsel
Ja.
ablehnen. Ja. Also, auch da bleibt es weiterhin schwierig für Max Eberl. Er will ja auch sogar, also Mittelfeld, steht hier zumindest nochmal drin, kurz drin, ist Manu Kone auch eventuell ein, ja. Ein Kandidat, der allerdings von der Münchner Scouting-Abteilung gar nicht gewünscht ist, aufgrund seiner
Ja.
Unbeständigkeit und Fehleranfälligkeit, was auch vollkommen zu Recht
Sehe
ist.
ich auch überhaupt nicht bei Bayern.
Ja, ich auch nicht. Also dafür sind auch, also seine Leistungen jetzt zu schlecht gewesen, dann auch zuletzt.
Ja.
Aber also ich bin gespannt, wie Eberl das macht, weil ich glaube, ich hatte bei Eberl immer den Eindruck, dass er, wenn er, also so bei Gladbach, er kommt mit seinem Budget klar und macht dann auch echt viel draus.
Ja.
Und als er dann nach Leipzig gegangen ist, hatte ich so ein bisschen die Bedenke, sowas wie dieses Hertha-Phänomen oder also generell, wenn einer kommt, der immer mit wenig Geld wirtschaften musste oder mit dem, was er
Ja.
halt hatte, wirtschaften muss. Und auf einmal hat er die dreifachen Summen, sage ich jetzt einfach mal. Und das hatte ich bei Eberl und Leipzig, hatte ich das auch in Gedenken, schafft er das überhaupt? So, jetzt hat das ja
Ja.
zwischen Eberl und Leipzig anscheinend gar nicht gematcht gehabt, weswegen sich ja sogar Leipzig dazu entschieden hat, dass er gehen muss. Und jetzt dann noch so ein paar Geschichten irgendwie rauskommen. Also Emil Forsberg hat auch nochmal ein Sportbild-Interview gegeben gehabt, wo er gesagt hat, er wäre eigentlich gerne geblieben, hat auch mit Eberl viele Gespräche dazu gehabt, aber er hat sich einfach nicht von Eberl gewertschätzt gefühlt und musste überlegen, dass Emil Forsberg dann halt doch, also so hämisch oder so scheiße es klingen mag, ne, seit 2015 in diesem Verein ist und eigentlich eine fucking Legende bei RB ist.
Also mehr Legende kannst du nicht sein.
Nein.
Bei Leipzig.
Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, weiß gar nicht. Also er hat auf jeden Fall zweite Liga mitgespielt, oder?
Ja. Gut, also. Ich glaube, Orban und Paulsen könnten nochmal eine Stufe drüber sein. Aber sonst geht ja nicht viel mehr.
Ja, also wie gesagt, er hat zweimal sogar noch, also zwei Zweitligasaisons noch mitgespielt gehabt. Und seitdem war er eigentlich in der Bundesliga und Champions League und alles eigentlich komplett gesetzt. Also ja. Mehr Legende geht nicht. Und dann den so für die Tür zu setzen, er wollte eigentlich nur, so schreibt er, oder so wird es zumindest geschrieben, er wollte nur eine Perspektive haben über seinen Vertrag hinaus. Also er wollte eigentlich nur wissen, okay, was passiert, wenn ich jetzt gehe? So werde ich Co-Trainer, werde ich U19-Trainer, irgendwas würde ich hier im Verein machen.
Ja.
Und das hat Eberl irgendwie nicht geschafft, ihm zu sagen, weil im Zweifel, wenn so ein Spieler kommt, dann sag halt einfach, ja, okay, du wirst halt U19 Co-Trainer erstmal.
Ja.
Ja, jetzt wird es wohl so sein, dass er sich mal als Sportdirektor ins Spiel gebracht hat irgendwie.
Ja, aber ich glaube, er ist ja auch noch, also ich glaube, er wird auch noch ein paar Jahre spielen, ne? Ich glaube, er ist noch nicht so alt. Ja,
bis 26 hat er jetzt Vertrag noch.
Ja. Ja, okay. Also das wird er mindestens nochmal machen und dann kann man ja immer nochmal schauen.
Aber ich finde es interessant, weil ich Eberl gar nicht so eingeschätzt hätte oder weiß nicht, ob er da dann einfach gar nicht mit diesem also mit diesem Standing dann umgegangen, also ich meine, musste er ja früher auch das mit diesem Standing umgehen an sich, ja.
Ja.
Aber ja, so generell finde ich es irgendwie komisch, dass man das leider nicht geschafft hat.
Ja, das stimmt. Gibt nicht das beste Licht ab für ihn.
Ja. Und das finde ich, macht seine Aufgabe jetzt bei Bayern dann auch nicht leichter.
Ja, auf jeden Fall.
Also mal gucken, wie er es dann macht. Jetzt dieser ganze Umbau, diese ganzen Möglichkeiten, die ihm da geboten werden, ob er das überhaupt entsprechend umsetzen kann.
Ja.
Ja. Dann steht jetzt Bundesliga wieder an am Wochenende, dann die Länderspielpause. Und dann ist auch wieder, also pickepacke voller Fußball. Viertelfinale ist dann ja, glaube ich, von den internationalen Mannschaften, also internationalen Wettbewerben.
Müsste, ja.
Und dann sogar auch schon Halbfinale DFB-Pokal. Mit Saarbrücken, Düsseldorf, Leverkusen und Kaiserslautern. Ja, das war's dann von uns. Lasst gerne noch ein Like und ein Follow da für diese Folge. Shared sie gerne mit Freunden, wenn sie euch gefallen hat. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao.
Ciao.